Ja, guten Morgen zusammen. Es ist schön, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich grüße euch auch ganz herzlich von der Gemeinde in Landshut. Diejenigen, die nicht wissen, Landshut, wo ist denn das? Südlich Richtung Regensburg, dann noch ein bisschen weiter. Daher bin ich jetzt. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der 18 ist und gerade Abi gemacht hat. Und dann hat sich ganz plötzlich eine Tür aufgetan. Und er ist jetzt in Mannheim, macht dort ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr beim CVJM im Musikbereich. Also ging alles ganz schnell und so seht ihr, jetzt sind wir wieder ein kinderloses Ehepaar, zumindest für eine Zeit. Ja, und ich bin psychologische Beraterin und auch Referentin. Ich predige, bin Laienpredigerin und mache auch sonst noch einige Sachen. Habe auch ein ziemlich bewegtes Leben schon hinter mir. Und wer noch ein bisschen mehr über mich wissen will, der darf mich nachher gerne ansprechen und fragen. Ja, eigentlich habt ihr heute schon sehr, sehr viel gehört. Über Berufung, über ja, vieles, die Zeugnisse, wo wir wirklich Gott immer wieder die Ehre geben können, was er im Leben von Einzelnen tut. Und ja, heute die Predigt ist ein Stück die Folge von gestern, wo es nochmal ins Praktische auch gehen soll. Und der Titel der Predigt ist, was hast du da in deiner Hand? Ich muss mal den Stab ein bisschen erstmal hierher legen, sonst sehe ich nämlich, sonst habe ich immer den Stab im so Blickfeld. Was hast du da in deiner Hand? Das ist eine Frage, die Kinder manchmal stellen. Kennt ihr das? Was hast denn du da? Was ist denn da in deiner Hand? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Und vor vielen Jahren fiel mir diese Frage mal in der Bibel auf. Ja, ich habe Bibel gelesen und mir fiel diese Frage auf. Und dann habe ich so ein bisschen weiter gestöbert. Und ich möchte euch jetzt einige Bibelstellen vorlesen, die das letztendlich zum Thema haben. Zuerst 2. Mose 4, 1 und 2. Da antwortete Mose und sprach, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Dann 2. Könige, 2. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommt der Gläubiger und will sich meine beiden Söhne zu Knechten nehmen. Die Frau war verzweifelt. Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Ich habe keinen Krug da, aber Öl in einer Flasche. Die 3. Bibelstelle. Er aber sprach und antwortete zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundigt hatten, sprachen sie, 5 Brote. Wir haben jetzt 1 hier, aber stellt euch 5 vor. Und 2 Fische. Dazu die Brote damals, die waren nicht so schöne Laibe, wie wir sie kennen, sondern die waren eher in dieser Richtung. Sehr flache, dünnere Brote. Ja, 3 verschiedene Geschichten aus 3 verschiedenen Büchern der Bibel. Zuerst geht es um Mose. Was war bei Mose? Mose hatte Angst vor der Reaktion der Israeliten, wenn er jetzt kommt und sagte, hallo Freunde, Gott hat mich gesandt. Dich? Ja? Er hatte Angst davor. Dann geht es um eine Witwe, die sich in ihrer Not an einen Propheten gewandt hat, den Elisa, nicht zu verwechseln mit Elia. Bei Elia gibt es auch eine Geschichte mit einer Witwe. Aber das jetzt ist Elisa. Ja, und zuletzt geht es um circa 10.000 Menschen, die alle Hunger hatten und die verpflegt werden wollten. Was haben diese 3 Geschichten miteinander zu tun? Was haben die miteinander zu tun? Mangel? Ja. Ja. Aber mal ganz ehrlich, zuerst mal haben sie gar nichts miteinander zu tun. Ja? Es sind 3 Geschichten aus, ja, verschiedenen Jahrhunderten sogar. Es ist sogar so, dass circa jeweils 800 Jahre zwischen den verschiedenen Geschichten liegen. Und doch, ihr habt es schon angesprochen, können wir, wenn wir uns die Stellen näher ansehen, ein Prinzip Gottes sehen. Ein Prinzip, das wir sogar noch in anderen Schriftstellen finden können. Denn in jeder dieser Stellen wird eine Frage gestellt. Wie du auch schon, du hast das Wort Mangel reingebracht. Im ersten Beispiel, da stellt Gott selbst die Frage an Mose. Was hast du da in deiner Hand? Was hatte Mose in seiner Hand? Einen Stab. Einen Hirtenstab. Warum? Weil er sich um Viehherden gekümmert hat. Komische Frage Gottes, oder? Der wusste doch, was Mose in der Hand hatte. Ja? Und trotzdem stellt er ihm die Frage. Für einen Hirten, ich weiß nicht, wer hat diesen Hirtenstab mitgebracht heute? Hast du Tiere zu Hause oder den hast du nur so? Ah, okay. Einen guten Nachbarn, der hat Schafe. Okay, wunderbar. Aber für einen Hirten ist ein Stab das Allernormalste in der Welt. Ich habe 3 Jahre in Kenia gearbeitet. Und zwar in sehr trockenen Gegenden, einmal bei den Turkanas und einmal bei den Maasai. Und bei den Maasai, da hatten die Hirten alle irgendeinen Stab. Ja, ich habe sogar gehört, jetzt bei diesem Stab, das ist so ein Schäufelchen und es wird wohl benutzt, um ein bisschen Dreck aufzunehmen. Und wenn andere Tiere den Schafen zu nahe kommen, dann wird es quasi nach den Tieren geworfen. In Kenia war es so, dass die 2 Stäbe hatten, also einen Stab, der so benutzt wurde, um die Tiere in der Reihe zu halten und auf den Weg zu bringen. Und dann hatten sie noch eine Rungu, einen kürzeren Stab und erstaunlich, hier sieht es ein bisschen sogar ähnlich aus. Der wurde immer so aus einem Zweigende geschnitzt. Der war etwa so lang und die Rungu, das war die Waffe, wenn wilde Tiere kamen, mit der die Hirten geworfen haben, ja, um sie zu vertreiben. Also ein Hirtenstab, der war erstmal überhaupt nichts Besonderes für einen Hirten und für den Mose. Also Gott fragt Mose nach etwas völlig Normalem in seinem Leben. Gott benutzt das Gewöhnliche für etwas Ungewöhnliches. Was ist denn mit diesem Stab passiert? Was musste Mose mit dem Stab machen? Er musste ihn, Achtung, hinwerfen. Und was ist dann passiert? Da ist eine Schlange plötzlich vor ihm gewesen. Wir können uns das nicht so vorstellen. Aber in diesen Ländern, wo man auch weiß, wie gefährlich Schlangen sein können, wenn du eine Schlange siehst, dann gehst du erstmal zurück. Ja? Und dann die Aufforderung auch noch, die Schlange hinten am Schwanz anzufassen. Also in Kenia habe ich das nie gesehen. Da hat man immer geguckt, dass man mit dem Ast den Kopf kriegte und dann den hinterm Kopf angefasst hat. Und erst wenn sie tot war, hat man sie am Schwanz angefasst, weil die sich nämlich bewegen konnten. Aber hier ein normaler Stab, der zur Schlange plötzlich wird und den Mose sich dann quasi wieder zurückholen soll. Das war das, was Gott im Leben des Mose und im Leben des Volkes Israels gebrauchen wollte. Das zweite Beispiel, die Frage des Elisa, was hast du im Haus? Und was hatte sie im Haus? Noch ein bisschen Öl, ja? Und Öl, wer von euch hat Öl im Haus? Ich würde fast keinen geben, der kein Öl im Haus hat, oder? Also auch hier wiederum Öl, nichts Besonderes. Und auch dort, damals, war Öl nichts Besonderes. Öl hatte man eigentlich immer im Haus, ja? Und was passiert? Elisa sagt zu der Frau was völlig Hirnrissiges. Sie hat ein bisschen Öl gehabt und dann sagt er, jetzt geh zu deinen Nachbarn, hol Gefäße. Hol so viel Gefäße, wie du beibringen kannst. Und dann fängt er an, dieses Öl aus dem Krug ins erste Gefäß zu gießen. Vielleicht war das erste Gefäß so ein Halb-Liter-Gefäß und eigentlich müsste ja dann die Flasche leer sein oder der Krug. Und es ging immer weiter, es ging immer weiter. Es wurde immer mehr Öl, bis alle Gefäße voll waren. Und dadurch konnte die Frau ihren Mangel beheben, denn sie konnte das Öl dann auch für sich selbst einmal benutzen und dann auch verkaufen, sodass ihre Söhne eben nicht an die Gläubiger gegeben wurden. Auch hier wieder etwas ganz Normales, was hier benutzt wird. Das dritte Beispiel, das kennt ihr auch alle, es ist das Beispiel von den 5 Broten, 2 Fische. Und Jesus fragt seine Jünger, was fragt er? Was habe ich eben vorher schon gesagt? Wie viel Brote habt ihr? Wusste das Jesus nicht. Ja. Also 5 Brote, 2 Fische. Und das sollte dann für circa 5000 Männer, und wenn es 5000 Männer waren, dann dürfen wir also mindestens das Doppelte an Personen nochmal rechnen. Und die Elberfelder sagt sogar, dass das 15.000 bis 20.000 Menschen gewesen sein können. Und diese 5 Brote Und zwei Fische sollen für so viele Leute reichen. Und auch wieder, die Brote, nichts Besonderes. Der Stab für den Hirten, das Öl für die Hausfrau, die Brote und die Fische am See von Galiläa, da hat man gefischt. Alles völlig normale Dinge. Dinge, die die Leute bei sich hatten. Und Gott benutzt diese Dinge. Jeweils wird, ich möchte nochmal auf die Fragen eingehen, die Frage gestellt, was hast du da in deiner Hand? Was hast du in deinem Haus? Wie viel Brote habt ihr? Dabei wusste doch das Gott alles genau. Ja, Elisa hat es vielleicht gesehen, weiß nicht, ob er es genau wusste. Aber Jesus, der hatte auch den Überblick. Und trotzdem werden diese Fragen gestellt. Ich weiß nicht, wie nennt man solche Fragen? Schüler, Lehrerinnen unter uns? Suggestivfragen? Rhetorische Fragen? Genau, sind rhetorische Fragen. Und letztendlich sind das Fragen, auf die die Antwort bereits bekannt ist. Ja? Man weiß die Antwort. Und man sagt sogar, rhetorische Fragen dienen nicht dem Informationsgewinn, sondern sind Mittel der sprachlichen Beeinflussung. Klingt gut, habe ich aus Wikipedia. Da hole ich mir manchmal diese klugen Sätze. Was geschieht durch diese Fragen hier? Es wird gezeigt, was die Person eigentlich schon hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir denken sehr oft über die Dinge nach, die wir nicht haben, oder? Wie ist es bei euch? Wir denken schon häufig über das nach, was wir nicht haben. Aber hier ist die Frage nach dem, was die Personen bereits haben. Denn nur wenn ich weiß, was ich besitze und habe, kann ich damit umgehen. Und interessant ist, ich sage immer, die Bibel ist das beste Psychologiebuch, das es überhaupt gibt. Ja? Dass das eine Methode ist, die im Coaching und in der Beratung benutzt wird. Man nennt das ressourcenorientiertes Arbeiten. Ja? Und zwar versucht man mit dem Klienten, dem Ratsuchenden, herauszufinden, welche Stärken er hat, was er kann, und geht nicht so sehr auf all die Dinge ein, die er nicht kann oder sie nicht kann, und arbeitet dann damit. Also es geht darum, die Stärken herauszufinden und das Können. Und ähnlich sind manchmal auch ein bisschen so die Gabentests, die, ich habe sie gestern mal kurz angesprochen, wo es sehr viele gibt, ja, und die uns helfen wollen, die Gaben bei einer Person herauszufinden. Doch hier, in diesen Beispielen, geht es nicht um versteckte Gaben. Ja? Da war nichts versteckt. Das ist alles ganz klar hier. Ein Stab alltäglich für den Hirten, das Öl für die Hausfrau und das, was die Jünger quasi als Proviant noch dabei hatte. Gott hat in diesen Beispielen Wunder durch Alltägliches gewirkt. Durch Dinge, die gar nicht so besonders waren. Welche Erwartungen haben wir manchmal an Gott? Wie geht es euch? Welche Erwartungen habt ihr an Gott? Dass Gott euch eine ganz besondere Gabe gibt, mit der man dann Menschen überzeugen kann, dass Gott mächtig eingreift, sodass alle es jetzt endlich mal wirklich merken? Ich sage nicht, dass das falsche Erwartungen sind. Wir dürfen an unseren Gott große Erwartungen haben. Aber es ist manchmal auch so, dass wir sehen dürfen, diese großen Erwartungen, diese großen Dinge, die Gott tut, die sind eben nur ein Teil des Wirkens Gottes. Gott wirkt manchmal auch ganz anders. Ich möchte euch was vorlesen, das ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe und aus einer Situation, wo ich auch ein Stück weit an mir gezweifelt habe. Da heißt es, oft wollen wir große Dinge tun, Menschen verändern und die Welt verbessern. Wir haben Ziele und Pläne für unser Leben, doch dann geht manchmal alles daneben. Wir sind enttäuscht und geben auf und denken, so ist eben das Lebenslauf. Doch es sind die kleinen Siege unseres Lebens. Da kämpfen wir nicht vergebens. Die Mühe, die wir uns gemacht, hat ein kleines Wunder vollbracht. Ein Same gesät, aus dem eine Blume entsteht. Ein Lächeln geschenkt, hat ein Leben gelenkt. Ein gutes Wort wird zum sicheren Ort. Es sind die kleinen Siege, die unser Leben lebenswert machen, denn aus den kleinen Dingen entstehen die wirklich großen Sachen. Wir übersehen das Kleine oft und doch benutzt Gott genau manchmal das Kleine. Ich möchte euch noch zwei Frauen vorstellen. Eine davon, die könnte euch bekannt sein, die andere sicher nicht. Die eine wurde unter dem Namen bekannt, gibt es einen Buchtitel auch, eine unbegabte Frau. Kennt jemand diesen Titel? Hier ist ein Nicken. Es gab sogar einen Film, einen Hollywood-Film über sie. Sie heißt im Englischen die kleine Frau. Es ist Gladys Albert, eine China-Missionarin, der am Anfang ihres Weges alles abgesprochen wurde. Sie war eine ganz einfache, kleine Frau und man hat ihr abgesprochen, dass sie je Chinesisch lernen könnte, aber sie hatte was, nicht in den Händen, aber in ihrem Herzen, nämlich diese Überzeugung, dass es wichtig war, nach China zu gehen und den Chinesen das Wort Gottes zu bringen. Das war ihre tiefste Überzeugung. Und die Missionsgesellschaft, ich glaube, das war damals die China-Inland-Mission, die hat sie abgelehnt. Die wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und schließlich hat sie versucht, in Kontakt zu kommen mit einer Missionarin, die schon in China war, hat sich von dem bisschen Geld, was sie sich erspart hatte, ich glaube, sie war eine Haushaltsgehilfin, eine Zugfahrkarte gekauft und ist auf eigene Kosten, hat sich einfach losgemacht und ist nach China gefahren. Und wer die Geschichte weiterkennt, der weiß, dass sie später und heute dann als eine der größten Missionarinnen gilt, sehr anerkannt war in China, fließend Chinesisch gesprochen hat und für Gott wirklich Großes in China getan hat. Sie war eine kleine Frau mit nicht viel, aber sie hatte etwas, was ihr Gott ins Herz gegeben hat, eine unendliche Liebe für China. Und sie ist gegangen. Die andere Frau, die kennt kein Mensch außer mir, Und früher meine Großeltern, denn es war die Vermieterin meiner Großeltern. Als meine Großeltern nach der Flucht, sie waren Sudetendeutsche, in die Stuttgarter Gegend kamen, nach Leonberg, hat sie ihnen eine Dachwohnung angeboten. Erstmal waren es nur Zimmer, da gab es nicht mal ein Bad. Und da sind meine Großeltern eingezogen. Und ich erinnere mich an diese Frau. Das ging so eine Dachsteige immer hoch und da kam er runter, war eine Tür. Und wenn wir Kinder oder ich als Kind, so als wirklich kleines Kind runterkam, diese Treppe, dann ging oft die Tür auf bei der Tante Frieda. Unter dem Namen kannte ich sie, Tante Frieda. Und dann kam die Tante Frieda und wisst ihr, was die in der Hand hatte? Eine Keksdose. Eine Plätzchendose. Und die Plätzchendose, die war immer im Schlafzimmer auf dem Schrank. Manchmal hat sie uns auch reingeholt und gesagt, komm, mach mal. Und dann wurde die aufgemacht und dann durften wir uns ein Plätzchen nehmen. War was ganz Besonderes. Diese Tante Frieda hat einen unwahrscheinlichen Eindruck bei mir gemacht. Durch ihre Art, ihre liebevolle Art. Und wisst ihr was? Sehr, sehr viele Jahre später habe ich ein kleines Büchlein bei meiner Mutter gefunden. Das nennt sich Kleinode göttlicher Verheißung. Kennt das jemand? Mhm. Wisst ihr, von wem sie das geschenkt bekommen hat? Von der Tante Frieda. Daraufhin habe ich bei meiner Mama nachgefragt. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie das von ihr bekommen hat und dass die Tante Frieda eine gläubige Frau war und wohl auch dort in Leonberg in eine Baptistengemeinde ging. Und ich bin überzeugt, Tante Frieda hat mitbekommen, was bei uns in der Familie lief. Ich habe keine so ganz schöne Kindheit hinter mir. Vieles erlebt, was schon als kleines Kind nicht schön war. Ich wurde immer hin und her geschickt, gab viele Probleme. Und ich bin bis heute überzeugt, dass Tante Frieda für uns gebetet hat. Für uns kleine Kinder, meinen Bruder und mich. Und dass ich heute hier stehe, weil es eine Frau in meinem Leben gab, die ich kaum kannte, die nett war, die lieb war und die für mich und meinen Bruder gebetet hat. Was hatte diese Frau in der Hand? Eine Keksdose und Gebete. Ja? Wisst ihr, mir geht es auch manchmal so, wenn ich gefragt werde, an einem Frauentag zu sprechen, zu predigen. Da ist es mir schon so gegangen, dass ich gedacht habe, Herr, ich habe kein Theologiestudium. Ich weiß so vieles nicht. Und es hat mir auch manchmal Sorge gemacht, wenn Pastoren drin saßen, mir zugehört hatten und ja, mich prüfen konnten. Das ist völlig in Ordnung im Übrigen. Und erstaunlich war, gerade heute Morgen, als ich bin heute Morgen nochmal die Predigt durchgegangen, da hat Gott mich gefragt. Und hat zu mir gesagt, was hast du in deiner Hand? Und dann wurde mir klar, ich habe ein wunderbares Wort Gottes in der Hand. Gott gibt uns die Dinge in die Hand, die er möchte, die wir gebrauchen. Ja, es ist vielleicht manchmal so, dass wir uns anderes wünschen. Im Nachhinein habe ich mir auch manchmal gewünscht, ich habe einige Semester Bibelschule, aber eben durch die Missionarstätigkeit konnte ich nicht die ganze machen. Ich habe mir das gewünscht und gedacht, ja, hätte ich doch, hätte ich mich nochmal reingekniet und. Aber Gott hat mir gezeigt, was er mir in die Hand gegeben hat. Und ich kann euch nur eins sagen, es ist ein Privileg. Es ist was ganz Besonderes, wenn wir das, was Gott uns in die Hand gegeben hat, weitergeben dürfen. bei mir ist es zum großen Teil das Wort Gottes, ja, für das ich unendlich dankbar bin und das ein für mich so reicher Schatz ist, aus dem ich immer wieder lerne. Das heißt nicht, dass ich mich nicht gut vorbereiten muss und mich auch um theologische Fragen dann kümmern muss und all diese Dinge. Ja? Aber die Frage ist, was hast du in deiner Hand? Gestern, schon vorgestern, als ich hier ankam, habe ich die Nadja in der Küche unten getroffen. Wisst ihr, was die in der Hand hatte? Ein Kochlöffel und ein Messer, genau. Die hat mit einer Wucht und Begeisterung einen Kürbis geschnitten und hat für circa 40 Leute, vielleicht nicht ganz 35, gekocht. Ich sag euch eins, das wäre ein Horror für mich. Da sterbe ich wirklich 1000 Tode, wenn ich für so und so viele Leute kochen muss. Nadja hat es mit Liebe und Freude gemacht. Und sie hat diese Freude ausgestrahlt. Ja? Das war etwas, was ich bei euch hier und bei den Frauen von Franzi hier, ich habe das gestern schon gesagt, als etwas ganz Besonderes erlebt habe. Diese Freude und Liebe, mit der ich hier empfangen wurde, das hatten sie in ihrer Hand. Und das hat mir unendlich gut getan. Ja? Oder unsere Musiker hier, was haben sie in der Hand? Eine Gitarre, ja, das Keyboard hat man nicht in der Hand und das Schlagzeug auch nicht. Aber die Gabe, damit zu spielen, die hat Gott in ihre Hände gelegt. Vielleicht denken wir manchmal, ja, ich hätte gern die Gabe oder die Gabe. Mensch, ich kann doch nicht predigen. Was habe ich denn? Was kann ich denn tun? Oder ich kann nicht lehren oder ich kann keinen Kinderdienst oder ich kann das nicht. Und vielleicht sollten wir uns manchmal weniger um das kümmern, was wir nicht können, als zu gucken, was hat uns Gott in die Hand gegeben. Vielleicht hat jemanden Gott ein Päckchen Tempotaschentücher in die Hand gegeben. Päckchen Tempotaschentücher, was kann man mit denen anfangen? Man kann andere trösten. Man kann anderen helfen. Man kann anderen zuhören. Man kann für andere da sein. Und was ich auch den älteren Geschwistern unter euch zurufen möchte, das Tun hat nicht immer damit zu tun, dass ich werkeln muss. Tante Frieda, die war dann schon sehr alt und konnte nicht mehr so viel tun. Aber ich bin überzeugt, sie war diejenige, die uns, meinen Bruder und mich, der auch Christ geworden ist, vor Gott gebracht hat. Ja? Und ihr älteren Geschwister, ihr habt manche Möglichkeit, die die Jungen in all der Hektik mit Kindern und alles, was da ist, nicht haben. Nutzt es. Nutzt das, was Gott euch in die Hand gegeben hat. Wir haben in der Gemeinde eine ältere Schwester und manche Mütter mochten das nicht immer, aber diese ältere Schwester, die hat eine große Tasche. Und in der Tasche, da sind immer so kleine Päckchen Gummibärchen. Was glaubt ihr, wie gern die Kinder zu ihr gekommen sind? Ich finde das völlig in Ordnung. Ich sage immer, das dürfen die Omas und Opas. Die Eltern müssen erziehen. Aber die dürfen das, meiner Ansicht nach, ja. Das, was sie in der Hand hatte, war dieses Päckchen Gummibärchen und ganz viel Liebe für die Kinder. Auch wenn die mal laut waren im Gottesdienst, auch wenn es nicht so ruhig war, diese Frau, die jetzt, glaube ich, bald 90 ist, mit dem Rollator kam, die hat ja eine Liebe und eine Freude weitergegeben, die auch mich erreicht hat. das ist etwas, wo ich denke, ja, die Kraft ist nicht mehr da. Sie kann nicht dahin gehen und das tun und kochen oder jenes, aber sie hat das getan, was sie konnte. Ich könnte euch jetzt noch aus der Bibel mehr Beispiele bringen. Ich könnte noch ganz viele Dinge erzählen. Aber ich möchte euch noch einen Text vorlesen, der für mich auch nochmal ausdrückt, wie wichtig unser Zusammenspiel in der Gemeinde untereinander ist. Auch wieder hier, ich erzähle euch nichts Neues. Du hast gesagt, ich habe keine neuen Bibelverse gestern gebracht. Ich bringe auch jetzt nichts Neues. Aber ich möchte euch erinnern an das, was Gott zu uns, zu euch bereits gesagt hat. Aus Römer 12, Verse 4 bis 8. Wir haben alle einen Leib, aber viele Glieder. Diese Glieder aber haben nicht alle denselben Dienst. So bilden wir viele auch einen Leib in der Gemeinschaft mit Christus. Und dabei ist jeder des anderen Glied. Und wir haben alle verschiedene Gaben entsprechend der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand die Gabe der Weissagung oder der prophetischen Rede gegeben, dann soll er sie gebrauchen im Maße des Glaubens. Hat jemand die Gabe des Dienens empfangen, so erweise er sich als Diener. Wer die Lehrgabe besitzt, verwende sie zur Belehrung. Wer die Gabe der Seelsorge, des Zuspruchs und der Ermahnung hat, sei ein rechter Seelsorger. Wer Liebesgaben zu verteilen hat, tu es unparteiisch, in Einfalt. Wer Vorsteher ist, sei es mit ganzem Herzen. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit frohem Sinn. Was kannst du jetzt tun? Was wäre praktisch für dich? Ich denke, jeder von uns darf sich fragen, was hat Gott mir bereits in die Hand gegeben? Ja? Was hat Gott dir in die Hand gegeben? Worin bist du gut? Und vielleicht sind einige da, die sagen, klar, ich weiß eigentlich, was mir Gott in die Hand gegeben hat, womit ich arbeiten könnte, aber ich weiß nicht, wie ich das im Reich Gottes anwenden kann, wie ich das praktisch tun kann. Natürlich können wir immer Gott fragen, aber manchmal ist es auch eine ganz große Hilfe, vielleicht mit dem Pastor zu reden oder einem Ältesten, einer Ältestin oder jemanden, zu dem du Vertrauen hast, ja, dann sprich es an und rede mit jemand drüber. Und wenn du vielleicht jetzt aber auch zu denjenigen gehörst, die ihre Hände so voll haben, dass es schon drüber runterfällt, und gibt so Leute, die sehr viele Gaben haben, ja, was machen wir da? Das können manchmal Menschen sein, die das Wichtigste aus den Augen verloren haben. Das ist bei dem Thema Berufung der Fall oft, wo es sehr viel um Auftrag, um Amt, um Aufgaben oft geht, aber vergessen wird, was das Eigentliche ist, das Wichtigste, nämlich dass wir in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineingerufen sind. Und aus dieser Gemeinschaft, da können dann die Gaben, die Aufgaben, die Ämter wachsen, herauskommen. Aus der Beziehung zu Christus kann ich lernen, das zu tun, was er für mich möchte. Und ich denke, da ist es dann manchmal auch Zeit, Gott zu bitten und zu fragen, was muss ich vielleicht mal loslassen? Vielleicht gibt es auch eine Sache, die nicht mehr dran ist. Denn wie ich schon gesagt habe, gestern auch. Es gibt immer Zeiten für bestimmte Ämter, für bestimmte Gaben. Das kann wechseln. Aber unsere Berufung in Christus, in die Gemeinschaft zu ihm, die wechselt nicht. Die ist da. Da sind wir immer drin. Ich würde jetzt ganz gerne noch mit euch beten. Und zwar genau mit diesen drei Gruppen. Mit denjenigen, die das Gefühl haben, ich kann eigentlich nichts wirklich gut. Und die sich mit anderen vergleichen und denken, der kann das, die kann das, aber was kann ich, weiß eigentlich nicht so recht. Da würde ich gerne dafür beten, dass ihr sehen könnt und verstehen könnt, was eure Gaben sind und was Gott euch in die Hand gegeben hat. Ja? Manchmal was ganz Praktisches, so wie aus diesen Bibelstellen. Und die zweite Gruppe, diejenigen, die zwar wissen, was sie in ihrer Hand haben und was sie als Gabe haben, aber nicht richtig damit umgehen können. Und ich möchte auch wenn ich über die Gruppe nicht in der Predigt gesprochen habe, ich möchte gerne für die beten, die zu viel in den Händen haben. Die lernen dürfen, Dinge loszulassen und Dinge abzugeben. Denn ich glaube, da sind auch welche bei euch dabei. Ich möchte euch bitten, jetzt die Augen zu schließen. Und Herr, ich danke dir, dass du so ein unwahrscheinlich guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns Gaben gibt, der uns ja, benutzt, der uns zeigt, was wir benutzen können, Herr. Und ich bitte dich jetzt für diejenigen, die hier in der Gemeinde sind, die das Gefühl haben, nichts wirklich gut zu können, die sich mit anderen vergleichen und dabei immer schlecht abschneiden. Ich bitte dich für sie, dass du ihnen die Augen öffnest und dass sie sehen können, was du ihnen in die Hand gelegt hast, was du ihnen gegeben hast. Herr, öffne ihnen Augen und Herz und hilf ihnen dabei, das zu sehen, was du als ganz natürliche Gaben auch ihnen geschenkt hast, Herr. Herr, ich bitte aber auch für diejenigen, die wissen, was du ihnen in die Hand gegeben hast, die aber nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Die, ja, davor stehen und denken, ja, was mache ich jetzt mit dem? Herr, da bitte ich dich um Mut, dass sie mit jemand reden können und dass du ihnen selbst Klarheit gibst, wo ihr Weg hinführt und was dein Wille für ihr Leben ist. Herr, aber ich bitte dich für diejenigen hier in der Gemeinde, die schon so viel machen, Herr. Die so viel in ihren Händen haben und die manchmal das Gefühl haben, ja, aber wenn es doch keiner macht, dann irgendeiner muss es doch machen, dann muss es halt ich machen. Herr, hier bitte ich dich, dass du ihnen hilfst, loszulassen. Dass du ihnen hilfst, zu unterscheiden und dass du ihnen zeigst, um was es bei dir geht, Herr. Dass du sie zurück in deine Nähe, in deine Gemeinschaft, in die Beziehung zu dir führst, Herr. Herr, und so bitte ich dich für uns alle, die wir heute Morgen da sind, dass wir Hunger nach der Gemeinschaft mit dir haben, dass wir dich immer besser kennenlernen wollen und aus dieser Beziehung zu dir heraus ins Tun und ins Handeln kommen. Amen.
Ganz herzlich.